Vorschlag 2, das erwähne ich mal nur, in der Vergangenheit haben wir in dieser Debatte immer gesagt, naja, bis zum Arbeitsdienst selbst haben sie sich noch nicht vorgearbeitet, das muss ich zurückziehen. Das Bonner Institut für Zukunft der Arbeit, interessant. Bonner Institut für die Zukunft der Arbeit schreibt, die Verpflichtung zu 40 Stunden Zwangsarbeit ebnet dem Betroffenen den Weg aus der Sozialhilfefalle. Zudem fehlt ihnen dann der Zugang zu Schwarzarbeit. Arbeitspflicht als Gegenleistung für staatliche Unterstützung in Notlagen, hebt der IZA-Forschungsdirektor Falk hervor, entspricht auch dem Gerechtigkeitsempfinden eines überwiegenden Teils der Bevölkerung. Damit ist der Vorschlag natürlich auch sittlich gerechtfertigt und wir können ihn beiseite legen. Ein dritter Vorschlag ist unserem roten Schalträger Arbeiterfreund Müntefering eingefallen. Der hat einen ganz besonderen Mutmacher und Resignationshemmer entdeckt. Der hat nämlich gesagt, über Unterschichten darf man nicht sagen. Es gibt nämlich keine Schichten in Deutschland. Das ist die Erfindung weltfremder Soziologen. Es gibt Menschen, die es schwerer haben und die schwächer sind. Das ist nicht neu. Das hat es schon immer gegeben. Aber ich wehre mich gegen die Einteilung der Gesellschaft. Wir dürfen die Gesellschaft nicht aufteilen in Schichten. Wir sind nämlich eine Gesellschaft. Müntefering. Zum Subproletariat darf man also nicht einmal mehr Unterschicht sagen. Obwohl doch Unterschicht, nur ganz kurz, selbst schon ein kritischer soziologischer Begriff gegen Proletariat und Klasse war. Nicht mal mehr das darf man sagen. Das will ich nicht weiter vertiefen. Warum nicht? Wenn man die Leute als das anspricht, was sie sind, und sie bevölkern ja in der Tat die unterste Schicht der Arbeiterklasse, dann stigmatisiert man sie und raubt ihnen noch den letzten Mut. Schlimm ist also nicht die ökonomische Lage der Leute. Schlimm ist die Bezeichnung, die angeblich so verächtlich klingt. In den Arsch treten darf man die Leute ein Leben lang. Aber dass sie dann die Getretenen sind, darf man zu ihnen auf keinen Fall sagen. Umgekehrt. Mut macht es, wenn man ihnen sagt, ihr gehört doch wie alle anderen auch, wie wir die Politiker, wie die Manager, wie die Hausfrauen, wie die Aktionäre, zu der einen Gesellschaft. Und als Mitglieder dieser einen Gesellschaft seid ihr doch alle gleich. Ein Volk, zugehörig zum deutschen Volk. Das ist ein Ehrentitel. Merkt's euch und macht was draus. Das ist die Quintessenz dieser kurzen Formulierung, eine Gesellschaft, die da Müntefering losquert. Natürlich, mit dieser Ehrenrettung ist dann schon einmal das größte Unrecht die verächtliche Namensgebung aus der Welt, wenn sich alle als Deutsche fühlen und als zum Deutschen gehört es eben, egal ob reich, dass er sich dieses Ehrentitels würdig erweist. Und ein Deutscher erweist sich des Ehrentitels würdig, indem er sich nicht hängen lässt. Das war die erste Abteilung im kurzen Durchgang. Die zweite Abteilung von Vorschlägen.
Du musst mal bitte an der Stelle nochmal was zu dem Titel sagen, deiner Veranstaltung. Du hast ja deshalb das Prekariat geschickt und schimpft. Das geht
rein. Also, gut. Dann sage ich noch einen Satz zu Prekariat. Es ist mir schleierhaft, warum man zwar Unterschicht nicht sagen kann, aber abgehängtes Prekariat sagen darf. Also die zweite Abteilung von Vorschlägen kommt von der linken Fraktion. Die besteht darauf, dass fehlender Leistungswille, Antriebslosigkeit natürlich schon was mit der Lage der Leute zu tun hat. Dieses Selbstschuld oder da fehlt ihnen eine Eigenschaft, da ist ihr Wertehorizont zu kurz oder ähnliches, das reicht den Linken nicht. Nur bei subjektiven Fehlern und Defizit will sie nicht stehen bleiben. So weiß sie zum Beispiel, dass die Lebenslagen von ALK-2-Empfängern schon prekär sind. prekär sind, das meint eine Art Ansammlung, jetzt kommt noch ein bisschen was dazu, eine Art Ansammlung ungünstiger Umstände für die Entwicklung des nötigen Schwungs und des nötigen Antriebs, den man in dieser Gesellschaft braucht. Man könnte zunächst meinen, dass hier in dieser Vorschlagsabteilung schon auf die materielle, die Klassenlage Bezug genommen wird. Könnte man schon meinen. Wird ja auch Bezug genommen. Aber wie? Wird in einer Weise Bezug genommen, die zugleich vollkommen dementiert, dass Armut ihren Grund in der Klassenlage hat. Nein, die Lage, die materielle Lage, ist nicht Grund, sondern allenfalls eine ungünstige Bedingung, die Leute daran hindert, die notwendige Einstellung zu entwickeln. So kommt es rein. Und diese ungünstigen Bedingungen, die da zusammenkommen, das ist übrigens der theoretische Inhalt von abgehängtem Prekariat, diese Ansammlung ungünstiger Bedingungen, naja, die gibt es doch. Arbeitslos, kein Hauptschulabschluss oder nur Hauptschulabschluss, drohende Wohnungskündigung, da laufen 4 Kinder von 3 Vätern rum, kann man mittwochs immer bei Supernanny besichtigen. Muss ich mir mal aus professionellen Gründen angucken.
Nicht so oft. Halte ich auch mal zwischendurch den Begriff.
Und so weiter. Zerfallende Familie, Schuldenfalle, vielleicht noch die eine oder andere hierzulande gebräuchliche Sucht und so weiter. Und schon ist das Bild einer, wie es wissenschaftlich heißt, Lebenslage verfertigt, in der so einiges Unschönes zusammengekommen ist, dass es den Leuten in der Tat schwer macht, den nötigen Konkurrenzwillen zu entwickeln. Lebenslagentheoretiker Beck und andere. Dass dieses Bild der Lage phänomenologisch aufblättert, die klassische Lage eines Absteigers innerhalb der Arbeiterklasse vom Beschäftigten zum Subproletariat, ist eindeutig. Was aber daraus gemacht wird, ist nichts anderes als das zufällige Zusammenfallen einzelner Schicksalsschläge, die diese Menschen jetzt getroffen hat. Das ergibt dann die ungünstige Lebenslage. Schlechte Bedingung für gewünschte Einstellung. Aus der Pflicht, sich gefälligst zusammenzureißen und primär an der eigenen Einstellung zu arbeiten, sind die Armen auch in dieser Abteilung von den Linken überhaupt nicht entlassen. Allenfalls sagen die Linken, und da kommen jetzt ein paar Vorschläge, naja, man muss mal gucken, ob man euch nicht etwas an den Bedingungen ändern kann, damit ihr diese Einstellung, die notwendige Einstellung, überhaupt entwickeln könnt. Also sind wir bei dem Punkt Vorschläge zur Änderung der sogenannten ungünstigen Bedingungen. Schon wieder ein Freund von mir, Christoph Butterwege, auch ein ehemaliger Bremer, ist auf die Idee gekommen, mehr Geld. Die Arbeitslosen brauchen mehr Geld. Sie können mit 345 Euro keinen, was denn, sozialen Aufstieg bewerkstelligen. Selbst wenn die Motivation da wäre. Man kann sich eben am eigenen Schopf nicht aus dem Sumpf ziehen. Also mehr Geld, sagt er. Logik, Motivation reicht allein nicht. Es braucht tatsächlich bessere materielle Voraussetzungen, um diesen Aufstiegswillen zu pushen. 345 Euro werden also nicht an dem gemessen, was sie für den Lebensunterhalt der Leute bedeuten, sondern daran gemessen, ob sie nicht vielleicht für diesen Aufstiegswillen ein bisschen zu knapp sind. Und die Leute vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, die sekundieren und sagen, 415 Euro, das ist es. Das wäre die Verbesserung der materiellen Bedingungen zur Entwicklung des Aufstiegsbewusstseins. Der zweite Vorschlag knüpft unmittelbar an die Diagnose. Ich habe vorhin schon mal den Stern zitiert. Noch ein weiteres Zitat aus dem Stern. Da heißt es, die heutige Unterschicht leidet keine Not. Und doch lebt sie im Elend. Das Elend das Elend ist keine Armut im Portemonnaie, sondern die Armut im Geiste. Kleine Fußnote, das wundert mich immer, dass auf einmal die Armut im Geiste stören soll, die Sie sonst auch so wunderbar benutzen können, wie die letzte Fußballweltmeisterschaft und so weiter. Armut im Geiste, da setzen die anderen, setzt eine ganze Abteilung den Fuß drauf und sagt, was müssen wir machen? Bildung, 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 sagt der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung als Konsequenz aus seiner Untersuchung. Bildung, Bildung, Bildung. Achtung bei dem Punkt. Niemand glaubt ernsthaft daran, von denjenigen, die Bildung, Bildung, Bildung schreiben, dass mehr Bildung tatsächlich in irgendeiner Weise mehr Lebenschancen, vielleicht sogar Arbeitsplätze schaffen würde. Wie auch. Bildung ist Bildung und Arbeitsplätze stellt das Kapital zur Verfügung und die werden bekanntlich zurzeit mehr ab als angebaut. Bleibt man aber bei der Logik, die wir jetzt entwickelt haben, dass es letztlich immer nur um die Willensbeeinflussung, um Einstellungsveränderung geht, ja dann passt die Forderung nach Bildung schon wieder dazu. Und er macht die Forderung nach Bildung zugleich deutlich, was den abgehängten Prekarianern bildungsmäßig blüht, wenn das durchgesetzt wird. Zum Beispiel eine Erziehung zur Frustrationstoleranz. Damit das nicht missverstanden wird. Man soll die eigene Frustration tolerieren. Das ist damit gemeint. Man soll zum Beispiel, wenn einen der Frust packt, zum Beispiel aus einem Bremer Gymnasium, dann soll man sich hinsetzen und sagen, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll. Das ist nicht erfunden. Eine Variante dieser Sorte Bildung läuft im Augenblick unter dem Begriff Resilienz. Resilienz ist der neueste Schlager, kann ich euch sagen. Resilienz kommt aus der Physik und beschreibt den sogenannten Fußballeffekt. Wenn man den tritt, dann dehnt er sich ein, aber wenn er gut aufgepumpt ist, dann spannt er sich automatisch wieder voll. Das ist Resilienz. Und die Beschreibung dessen, was davon erwartet wird, heißt folgendermaßen. Also ihr müsst überlegen, das sind Sachen, ich habe mich daran erinnert, vor 20 Jahren haben wir kunstvoll Sozialpsychologie auseinandergepflückt, um zu sagen, da sollen den Leuten nur beigebracht werden, wie sie mit ihrer Armut umgehen sollen. Und jetzt schreiben die hier, Resilienz ist das Vermögen einer Person oder Familie, sich trotz schwieriger Lebensbedingungen im Angesicht des Elends auf sozial akzeptiertem Wege gut zu entwickeln. Muss man nichts mehr zu sagen. Wenn schon in der Scheiße, dann bloß nicht die Hoffnung auch noch verlieren. Jedes Mal munter aufstehen, wenn man wieder ausgenockt worden ist. Geistige Stehaufmännchenqualitäten sollen da vermittelt werden. Die möchte man an den armen Leuten anerziehen, den armen Leuten anerziehen. Vorschlag 3 setzt an einer anderen Abteilung der ungünstigen Bedingungen an, Familie. Zum Beispiel gerade auch in Bremen nach den bekannt gewordenen Todesfällen oder Halbtodesfällen von Kindern. Wie lässt sich, heißt es da, die zunehmende Verwahrlosung von Erwachsenen, aber gerade auch von Kindern in den Griff kriegen? Natürlich erstens durch Erziehung. Vielleicht erziehen ihre Eltern, die Eltern ihre Kinder besser, wenn sie wieder dran glauben, dass sie den Aufstieg schaffen können. Der Beck hat in seinem Interview zu der Friedrich-Ebert-Stiftung moniert, dass die armen Leute heute nicht mehr so ticken wie seine armen Eltern damals. Er hat gesagt, die Haltung, meinem Kind soll es einmal besser gehen, es soll also Ministerpräsident und SPD-Vorsitzender werden, diese Haltung sei einfach bei den armen Leuten nicht mehr vorhanden. Aber wenn man die wieder anerzieht, naja, dann klappt es vielleicht mit der Überwindung der Armut, der Verwahrlosung und aller Folgen. Und die Politik nicht haben will. Nun scheint es offensichtlich so zu sein, dass man den Eltern solcher Kinder nicht allzu viel zutraut. Das zeigt nämlich die gleichfalls ziemlich unisono in dieser Abteilung erhobene Forderung nach Kindergartenpflicht und flächendeckender Ganztagsschule. Da bricht sich in der Debatte der Standpunkt Bahn, dass wenn schon von den Familien armer Leute allzu häufig nicht mehr zu erwarten ist, dass sie den staatlichen Auftrag, den Auftrag, den der Staat der Familie überantwortet hat, zur privaten Erledigung, ihren Nachwuchs moralisch und physisch, wie es so schön heißt, aufs Leben vorzubereiten. Wenn sie dies kaum mehr zu erfüllen vermögen, ja, dass dann leider der Staat selber vermehrt sich um seinen Nachwuchs zu kümmern hat. Das heißt, ihn mindestens vor der Verwahrlosung im Vorschulalter und vor dem Übergang in die Jugendkriminalität im Schulalter mit entsprechenden Kontroll- und Aufbewahrungsmaßnahmen zu bewahren hat. Übrigens taucht deswegen in der Debatte, ich mache es ein bisschen kurz, in der Debatte auch der Vorschlag einer Gesundheitspolizei auf. Stoiber hat den nennt es ein bisschen anders, glaube ich, ist aber dasselbe. Der heranwachsende Volksnachwuchs soll demzufolge von klein auf kontrolliert werden, ob an ihm auch wirklich die Eltern es schaffen, die physischen Voraussetzungen herzustellen, die es braucht, damit der Mensch nachher in Schule und Arbeitswelt bestehen kann. Der Maßstab dieses Eingriffs ist eindeutig, deckt sich mit dem, was ich vorher schon gesagt habe. Der Maßstab dieses Eingriffsvorschlags heißt, für das, was das Staatsvolk mehrheitlich dem Nachwuchs abverlangt, da muss ich selbst eingreifen, wenn die Familie diesen Auftrag, diesen Staatsauftrag nicht zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Das ist der Maßstab des Eingriffs. Der ist insofern hart, weil der Staat sich deswegen natürlich ein Dreck kümmert um zerrüttete Familien, in denen es auch ziemlich roh zugeht. Deswegen sorgt er sich, wenn er diesen Maßstab geltend macht, auch nicht um der Verwahrlosung der Kinder vorausgesetzten Standpunkt, dass die Selbstgezeugten nur Last und Hindernis sind, sondern greift allein deswegen und auch nur dann ein, um Verwahrlosung oder Schlimmeres, also Kindstod zu verhindern. Die Privatsphäre der Familie ist und bleibt insofern immer ein Stück noch heilig, selbst bei dieser Intervention. Was hinter der verschlossenen Türe vor sich geht, ist immer noch ein Stück weit tabu, darf eben nur nicht das staatliche Interesse an tauglichem Nachwuchs diskreditieren. Soweit ein kurzer Durchgang durch die konstruktive Seite der Debatte. Jetzt bin ich gleich fertig. An ihr fällt auf, dass der ganze Rezepteverhau, der ganze Rezeptepluralismus, so sehr sich ihre Vertreter auch immer wechselseitig ihre Konzepte um die Ohren hauen, der eine sagt Bildung, 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 der andere sagt, das nützt überhaupt nichts, wenn das soziale Fallnetz weiterhin gesichert ist, dann ist nichts und so weiter und so fort. Dass dieser gesamte Rezeptepluralismus eine einzige Ermutigung der Politik darstellt, genauso weiterzumachen wie bisher. Dass das Proletariat sowieso auch, politisch so eingerichtet ist, wie es nur einmal ist mit Hartz IV. Dass es das Resultat des Umbaus des Sozialstaats der letzten Jahre ist, ist abgehakt. Das ist die Lage, das ist die Sachlage, von der ausgegangen wird, an der wird nichts korrigiert. Eine Umkehr dieser Politik im Prinzipiellen wird nirgendwo gefordert. Alle Debattierer lassen sich vielmehr auf die politisch vordefinierte oder in der Öffentlichkeit in Debatte vordefinierte Problemlage ein und erörtern dann durchaus diskursiv ausschließlich Wege, wie es zu schaffen ist, dass diese Armen mit ihrer Armut, mit ihrer als bleibend unterstellten Armut so fertig werden, dass sie als Störfaktor der nationalen Ordnung und Sicherheit nicht in Erscheinung treten. Übrigens ist damit aus dem am Anfang genannten Dreischritt ein Vierschritt geworden. Ich sag's nochmal. Der erste Schritt war, die Politik selbst schafft die Massenarmut. Schritt zwei war, das macht den Leuten, den betroffenen Leuten, erhebliche Probleme. Schritt drei, daran entdeckt die Politik aber nur Probleme, die daraus ihr erwachsen könnt. Und verfertigt daraus jetzt, Schritt vier, eine zusätzliche Auftragslage, und zwar für die armen Leute selbst. Die sollen eben nicht nur Armut ertragen, es war ja gerade Mangel, sondern so bewältigen, dass die Politik an den abgehängten Prekarianern den unbedingten Willen und die unbedingte Motivation zum Mitmachen in allen Affären dieser Gesellschaft entdeckt. Ganz kurz zu der am Anfang angedeuteten vierten Frage, das mache ich aber wirklich nur kurz. Du musst ein bisschen lauter reden, sonst kommt nichts an.
Oder aufstehen, damit es durchkommt. Dasselbe. Das ist aber eigentlich dasselbe, der Gedanke, den du jetzt sagst, weil du sagst, bei Attac liegt die unwahre Vorstellung vor, es gebe den Reichtum erst einmal jenseits jeden Zugriffs in der Gesellschaft als großen Haufen und dann würde darüber entschieden, wer kriegt denn davon wie viel. Das wäre ja eine Verteilungsvorstellung. Die Behauptung war, das ist jetzt nicht ausgeführt gewesen. So kommt der Reichtum erst gar nicht zustande. Der kommt doch überhaupt nicht als getrennt von den gesellschaftlichen Agenten erst einmal zur freien Verfügung vorliegender Haufen zustande, sondern der kommt zustande als das Eigentum der Unternehmen. Und die haben, damit er zustande kommt, vorher schon einen Lohn an die ihn erarbeiten, gezahlt, der exakt deren Ausgeschlossenheit von dem großen Reichtumsberg beziffert. Die kriegen ihre 13,50 pro Stunde und damit sind sie von dem, was aus ihrer Arbeit als Reichtum herauskommt, was den Unternehmen gehört, von Rechts wegen, ausgeschlossen. Das war jetzt eine kleine Ausführung zu dem, Verteilung unterstellt deine Vorstellung und die kommt erst gar nicht zustande.
Du musst auch aufpassen, dass du mit der Redeweise, es stellt sich eine Verteilung nach Armut und Reichtum ein, nicht eine Konzession an die Attacler machst. Weil die stellt sich nicht ein, das ist die Voraussetzung. nur mittellos gemachte Lohnabhängige sind tauglich für kapitalistische Ausbeutung. Das wird hergestellt, das ist der Ausgangspunkt des ganzen Ladens und der reproduziert sich. Also nur zur Formulierung, die du, da musst du aufpassen.